Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, hier ist eine neue Folge des Podcasts Erzähl mir mehr und ich freue mich, dass auch die Sarah wieder dabei ist. Hallo Sarah, schön dich zu hören.
Hallo Christopher und hallo an alle anderen, wo auch immer ihr seid.
Heute ist eine Folge, in der du ein Thema mitgebracht hast und das heißt, ich darf gespannt sein.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, auf welche Art und Weise ich dir das Thema jetzt heranrieseln könnte, ohne dass es cringe klingt. Und okay. Mir ist nichts eingefallen. Scheiß drauf, ich lege einfach los. Es ist so, lieber Christopher, ich möchte dich heute gern zu einem Dreier einladen.
Das klingt cringe.
Ja, siehst du, habe ich doch gesagt. Ich mach's noch schlimmer. Ich möchte dich zu einem Sachsen-Dreier einladen.
Okay, das klingt wirklich cringe.
Ja. Die gute Nachricht ist, Pornoralle ist nicht mit dabei.
Okay. Das klingt irgendwie nach Quotenradio und ich weiß gar nicht.
Also der Sachsen-Dreier ist ein Zusammenschluss aus drei Bands, die sich kurz nach der Wende zusammengefunden haben. Von daher, ja, kommt so ein bisschen hin. Das war so diese Ostrock-Ostalgie-Welle.
Okay. Erzähl mir da mal ein bisschen mehr Hintergrund dazu, weil ich bin in der Zeit überhaupt nicht, also ich habe keinen Überblick, was da überhaupt so die Radiolandschaft bzw. die Bandlandschaft war.
Also zu DDR-Zeiten, die Bands, die es gegeben hatte, die kannte man, aber zumindest so in meiner Bubble mochte man die jetzt nicht so besonders. Man hat halt immer auf das geguckt, was so im Westen vor sich gegangen ist und Die DDR-Bands hatten es halt entsprechend schwer gehabt.
Ja.
Dann kam die Wende, dann konnte man endlich auch zu den Konzerten gehen von den Bands, die man halt immer im Radio gehört hat. Dann waren die total interessant und dann kam ja irgendwann mal so ein Umschwung, wo die Leute gemerkt haben, dass sie gar nicht so ganz glücklich sind, wie sie sich das erhofft hatten mit der neuen Zeit und allem. Okay. Und dann auf einmal hat man so über die Kultur wieder so zurückgefunden in die DDR, es war nicht alles schlecht. Ach, guck mal, die Bands, da gibt's doch ein paar Lieder. Okay. An denen hängen wir, und in diesem Zusammenhang gab's diese Ostrock-Konzerte und der Sachsen-Dreier, das war einfach ein Zusammenschluss von drei sächsischen Bands, die man kannte, egal wie sehr man die vorher geschätzt hat oder nicht, die halt einfach rumgereist sind.
Okay.
Und das waren sehr unterschiedliche Veranstaltungen. Also es waren einfach Veranstaltungen, wo die Leute hingegangen sind und ein bisschen nostalgisch geworden sind und gesagt haben, tatsächlich, guck mal, so schlecht war die Musik gar nicht. Es gab auch Veranstaltungen, wo die Leute mit dem FDJ hingegangen sind, wo ich gedacht habe, Ihr habt kurz vergessen, dass ihr in einer fucking Diktatur gelebt habt.
Okay.
Also, okay. Deswegen habe ich mit dieser ganzen Nostalgie-Geschichte so ein bisschen ein Problem.
Aber das heißt, der sogenannte Sachsen-Dreier ist also, heute würde man sagen, eine Supergroup?
Nee, es waren schon drei eigenständige Bands. Einfach ein entsprechend langer Konzertabend.
Okay. Und zeitlich sprechen wir jetzt also um Mitte oder Ende der 90er Jahre?
Also es ging, ich möchte schon sagen, Anfang, Mitte der 90er Jahre ging das los. Mhm. Dass der Ostrock dann doch wieder Gehör gefunden hat. Es gab da mal so eine große Welle, kann ich dir aber jetzt zeitlich ehrlich gesagt gar nicht so genau einordnen, wo das mal ein bisschen heftiger gewesen ist. Und seitdem sind die halt immer irgendwie da gewesen.
Ja, da bin ich gespannt, weil ich habe mich davon immer ferngehalten, aus den Gründen, die du schon angesprochen hast, weil mir das also A, ein bisschen suspekt war immer und B, zumindest das, was ich kenne vom sogenannten Ostrock, hat für mich immer so ein pathetischen, weiß ich nicht, Kuschelrock auf Ostdeutsch Charakter, und da habe ich mich immer irgendwie ferngehalten. Das habe ich nie ein Interesse entwickelt.
Bandnamen parat, mit denen du das verbindest?
Na, Pudis und Karat irgendwie, das ist so das was an Bandnamen habe ich. Ja, genau. Und wie gesagt, wir hatten es ja schon mal in einer anderen Folge zur AG Geiger. Ich bin dann halt eher abgedriftet. Was mich eher interessiert hat, sind dann eben diese sogenannten anderen Bands. Also das heißt alles, was irgendwie im DDR Underground stattgefunden hat. Aber ich bin trotzdem offen und gespannt.
Also ich sagte jetzt erstmal die drei Bands, um die es geht.
Ja.
Das erste ist die Sternkombo Meisen. Das zweite ist Elektra. Und das dritte ist Lift.
Okay, also das dritte habe ich noch nie gehört. Elektra habe ich, glaube ich, schon mal irgendwie gehört. Und Sternkombo Meisen, den Namen habe ich zumindest schon mal gehört.
Ja, die firmierten zwischendurch auch als Sternmeisen, aber ist die gleiche Band. Wir gehen weit zurück. Wir gehen sehr weit zurück, und zwar in die Anfangsjahre der Bands.
Okay.
Das heißt, es entspannt die Sache jetzt schon wieder ein bisschen. Und wir fangen mit Sternkompromissen an, weil es ist tatsächlich die älteste Band von den dreien. Die ist 1964 gegründet worden. Dreimal der Straden in Meißen. Und wie zu der Zeit üblich so als typische klassische Tanzkapelle. Das war zu DDR-Zeiten so, die Bands brauchten ja so eine Einstufung und eine Auftrittserlaubnis. Und da gab es viele Tanzkapellen, die über den Saal, über die Seele gereist sind und dann einfach Beatmusik gespielt haben, die Beatles, die Stones das gecovert haben.
Ja, wollte ich gerade fragen, also war das dann so ein typisches Cover-Ding, wie man das heutzutage auch noch so im Unterhaltungsbandbereich hat?
Ja, und okay. Zu DDR-Zeiten war es halt tatsächlich so, dass Cover bedeutete, möglichst 1:1 ans Original ranzukommen, weil man das halt nicht hatte.
Okay.
Ne? Man wollte das dann quasi nacherleben. Da ging es jetzt nicht darum, wie wir schon mal über Cover gesprochen haben, das möglichst neu zu denken und da möglichst nochmal was rauszukitzeln. Da ging es überhaupt nicht drum. Das haben die eine ganze Weile gemacht, bis in die frühen 70er Jahre hinein. Und dann fing die auch an, sich mehr an ihren eigentlichen Vorbildern zu orientieren. Das waren zu der Zeit Bands wie Emerson, Lake & Palmer, wie Genesis, solche progressiven Rockbands, an die haben die sich angelehnt und die fingen dann an, mehr mit Synthesizern oder eigentlich mehr mit Orgeln zu machen, viel freier zu werden, mehr in den Jazzbereich zu gehen. Und das hat man dann den Bands auch angehört. Die waren immer noch mehr auf dem Saal als auf Platte. Ne? Das war zu DDR-Zeiten gar nicht so leicht, da eine Platte zu kriegen. Sternkompromissen hatte den ersten richtigen Hit gehabt, 1975, da hieß Der Kampf um den Südpol. Das war ein Konzeptstück, das wurde tatsächlich für den Rundfunk aufgenommen und auch im Rundfunk ausgestrahlt, obwohl das über 8 Minuten geht.
Okay.
Und das haben die auf dem Saal gespielt. Okay. Und das kannten die Leute, das fanden die gut und das kam 1977 als Live-Aufnahme raus.
Ja.
Und das hat viele Jahre gedauert, bis es überhaupt mal als Studioaufnahme gemacht worden ist.
Okay, na dann bin ich jetzt aber gespannt, weil ich kenn's nicht.
Ja, das kriegst du auch nicht zu hören.
Ach so, ja, perfekt.
Das werde ich in die Shownotes mit reinpacken. Es war nur der Anfang. Ich möchte dir eine andere Geschichte erzählen, die ich dir schon mal unter die Ohren gehalten habe, an der ich ein bisschen hänge. Deswegen
dann schieß los.
Muss ich dir das jetzt anhören. Die haben dann sind viel mehr in diese progressive Ecke gegangen und haben ein Konzeptalbum gemacht. Das heißt Weißes Gold. Das ist 1978 aufgenommen worden, und zwar im Clubhaus Nüngschritz. Das ist so im schwarzen Dreieck zwischen Meißen, Großenhain und Dresden, glaube ich.
Okay, da fehlt mir also die Vorstellung.
Also dort, wo sozusagen ne, die ganzen Chemiebuden gestanden haben, das Stahlwerk gestanden hat, also wo das Proletariat zu Hause gewesen ist. Da war Nünschritz offenbar ein Saal, der gut lief, also wo viele Leute hingegangen sind, und die haben dort auch oft gespielt. Dort ist es aufgenommen worden. 1978 war das für den Rundfunk. Und dann haben die das nochmal aufgenommen.
Ja.
Auf Platte.
Ah, okay. Also das war eine reine Live-Aufnahme, und dann später sind sie nochmal ins Studio gegangen.
Du wirst es gleich hören, das ist ein so ein Klassik-Rock-Werk. Also das ist jetzt keine Klassik, die wo Rock drüber gelegt wurde, sondern das ist tatsächlich so wie, also so ein geschlossenes Werk ist das, was weiß ich, wie die Purple Concerto for Group and Orchestra oder Jethro Tull, Thick as a Brick, solche Geschichten gab es ja wesentlich früher im Westen schon. Das gab es zu DDR-Zeit nicht. Wenn man heute Interviews liest von den Mitgliedern von Sternkompromissen, dann war die 78er Aufnahme so ein bisschen der Rohdiamant gewesen. Und 79 ist man nochmal drüber geschliffen. Da war man vielleicht musikalisch ein bisschen reifer, und es ist auch nochmal vom Text her ein bisschen verändert worden. Okay. Das fand ich total spannend.
Ja.
Weil, es wird die Geschichte erzählt, wie Böttger das Meißner Porzellan erfunden hat.
Okay.
Ausgangspunkt war, eigentlich sollte er ja Gold machen.
Ja.
Und er ist da weggefangen worden von August dem Starken. Für ihn sollte er Gold machen, und er hat es nicht hingekriegt. Und dann hatte er sozusagen die Eingebung, stattdessen das Porzellan zu erfinden, was dann offenbar ja auch ganz okay gewesen ist. Das ist die Geschichte. In der ersten Fassung, die stammt von Kurt Demmler, der hat den Text geschrieben. Das war zu DDR-Zeiten selbst ein Liedermacher gewesen, aber auch ein sehr bekannter Textdichter.
Okay.
Schwieriger Mensch, wie sich nach der Wende herausgestellt hat, weil er sich möglicherweise an jungen Mädchen vergriffen hat, an Minderjährigen. Okay. Das ist nie aufgeklärt worden. Der hat sich, ich glaube, erhängt im Gefängnis, bevor es zum Prozess gekommen ist.
Okay.
Das nur der Vollständigkeit halber dazu, aber hat super Texte geschrieben, sehr poetische Texte geschrieben, mit sehr vielen Metaebenen drin.
Und der war quasi jetzt Gasttexter für die Sternkummer Meißen, oder genau, war er auch Mitglied?
Genau, das war zu DDR-Zeiten durchaus üblich, dass die einen richtigen Texter hatten.
Okay.
Ich habe immer gedacht, dass sich das zwischen 78 und 79 so ein bisschen auch über die Zensur verschliffen hat. Da wurde dann nicht mehr davon gesungen, dass man dem Böttger auch Weiber zugeführt hat, damit er sich vergnügen kann, und es wurde auch nicht mehr gesungen, dass er so Zweifel hatte an allem, das fiel alles weg. Es wurde dann ein bisschen positiver alles dargestellt. Stern Meißen sagt, es wurde verständlicher gemacht.
Okay.
Okay. Ich würde dir ein Stück vorspielen.
Sehr gerne, ja.
Und zwar sind wir da an der Stelle, wo Böttger noch geflüchtet ist vor den Häschern des Augustes Starken, was ihm am Ende nicht geglückt ist.
Okay.
Aber der Teil heißt Die Flucht.
Okay.
Und ich spiele dir die Rohdiamanten-Version von 1978 vor.
Sehr schön, ich freue mich.
Sich in gute Kopfhörer zu investieren, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Aber was ich jetzt sehr interessant fand, war da jetzt Text dabei oder?
Nö.
Okay.
Also an der Stelle jetzt gerade mal nicht.
Okay. Ich war ein bisschen, ich habe die ganze Zeit gewartet darauf, dass dieser Text kommt, von dem du vorhin erzählt hast.
Ach so, nee. Das, okay. Ja, das ist halt ein längeres Stück mit dem Erzähler und auch mit Gesang und mit Chor. Der Text, von dem ich jetzt geredet habe, der fand da gerade nicht statt. Es ist einfach so für mich eines der wirklich interessantesten Stücke auf dem auf dem ganzen Werk.
Aber es ist quasi ein Konzeptalbum, was diese Geschichte hat, aber trotzdem mit einzelnen Songs. Also es ist jetzt nicht ein Stück, was dann 30, 40 Minuten ineinander übergeht.
Also es ist schon eher kompakt, also schon eher das, was man vielleicht früher auch mal als Rockoper bezeichnet hat, was hier nicht so richtig passen will, aber ja, es ist schon durchgängig. Es gibt einzelne Stücke, es sind insgesamt 8 Titel, okay. Man kann die auch voneinander trennen, aber man hört sie, glaube ich, kaum einzeln.
Ja, ja. Naja gut, weil sie sicher wahrscheinlich musikalisch auch so ineinander übergehen, dass so ein bisschen die Dramaturgie stimmt, nehme ich an, ne?
Genau.
Was ich jetzt hier interessant fand, es war sehr schnell, also vor allem das Schlagzeug hat sich sehr schnell angefühlt, passt jetzt zum Thema die Flucht sicher, aber es hat sich fast so ein bisschen angefühlt, als wäre es quasi im Nachhinein ein bisschen beschleunigt worden oder so, also ich weiß nicht, oder vielleicht hat der Schlagzeuger das tatsächlich so schnell eingespielt, aber fand ich spannend. Also es hat auf jeden Fall diese Stimmung, dieses Fluchtartige unterstützt, und ich kann da auch irgendwie so einen Kinofilm dazu sehen, wie Menschen auf der Flucht sind, auch ne, mit diesem, es hat ja am Anfang und am Ende auch so eine experimentelle Komponente, wo vor allem diese Orgel und vielleicht ein zusätzlicher Synthesizer, weiß nicht ganz genau, wie es instrumentiert ist, so ein bisschen, also da hört man so ein bisschen, wie mit dem Filter gespielt wird und wie es jetzt nicht einfach nur ein reines Spielen von Noten beziehungsweise Akkorden ist, sondern wie schon auch mit den technischen Möglichkeiten ganz vorsichtig versucht wird zu experimentieren.
Also es war tatsächlich so, ne? Also da waren sie sozusagen ein bisschen late to the party, wie man sagt, 78 gewesen. Da war eigentlich diese Welle schon wieder abgeebbt, aber man musste ja auch erstmal das Zeug irgendwie rankriegen in der DDR. Also das gab es ja auch nicht in jedem, weiß ich nicht, Rufemuladen. Und dann musste man sich ja auch erstmal ausprobieren. Also von daher war es ein bisschen spät, aber ich finde auch, dass das locker mit anderen Platten mithalten kann, die man heute ja noch genauso im Schrank stehen hat.
Ja. Was mich jetzt technisch noch interessiert hat, du hast gesagt, das wurde eben in Anführungsstrichen live aufgenommen, also in einem Live-Setting aufgenommen.
Mhm.
Man hört aber auf Platte quasi nur die Instrumente oder wenn jetzt Musik, Text und Gesang gespielt wird, hört man dann auch Publikum oder war das quasi einfach nur in diesem Live, in dem Club so aufgenommen ohne Publikum?
Du hörst von dem Publikum gar nichts. Ich vermute einfach mal, dass die das Clubhaus benutzt haben, um dort das Orchester und den Chor da hinzukriegen.
Ja, ja. Also es ist auch eine größere Instrumentierung. Also es ist jetzt nicht nur so, dass sie, weil du hast ja vorhin angesprochen, Klassik. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erklären, wer da so alles zum, sagen wir mal, zu diesem Ensemble gehört hat.
Also pass auf, Stern Meisen waren zu der Zeit eine ganze Menge Leute schon gewesen. Martin Schreier, Thomas Kurzhalt, Norbert Jäger, Reinhard Fissler, Lothar Kramer, Werther Lohse und Bernd Fiedler. Und da hatten sie sich dann noch eingeladen, das Sinfonieorchester der Hochschule für Musik Hans Eisler Berlin.
Mhm.
Und der Chor des Wachtregiments, so, und jetzt sterbe ich ab, Felix Czerczynski,
okay.
Gesundheit,
okay.
Auch aus
okay.
Berlin. Und sie hatten auch noch einen extra Sprecher gehabt.
Okay.
Und jetzt nagel mich bitte nicht fest, die wollten, also als sie das 79 nochmal aufgenommen hatten, wollten sie, glaube ich, die Dresdner Staatskapelle dazu haben, die aber am Ende zu teuer gewesen ist, aber die haben auch da nochmal ein richtiges Orchester hingestellt.
Jetzt habe ich noch eine Frage, die du hinterher gerne rausschneiden kannst, weil die vielleicht off-topic führt. Das Wachregiment Felix Czerczynski oder wie auch immer man das richtig ausspricht, ist das nicht so eine Einheit, die irgendwie mit der Stasi zu tun hat? Oder
genau, irgendwas? Genau. Das Wachregiment Felix Czerczynski war ein militärischer Verband und Teil der bewaffneten Organe der DDR, sagt Wikipedia. Es wurde im November 1954 gegründet und unterstand dem Ministerium für Staatssicherheit.
Genau, also irgendwie sagt man das, was das wahrscheinlich so die Privatarmee von Erich Mielke oder...
Genau.
Hat nichts damit zu tun.
Singen konnten sie offenbar, aber die Stasi war ja auch dafür bekannt, dass sie Leute zum Singen gebracht haben. So.
Na, die hatten ja auch viel Zeit, hatten ja vielleicht auch viel Zeit, singen zu üben. Also offenbar ist es ja irgendwie eine größere Ausgestaltung mit Chor und mit Orchester. Das ist ja spannend. Kannst du vielleicht kurz erklären, wer sowas bezahlt hat in der DDR, also wie das so die Bedingungen für die Künstler waren, weil mich das interessiert.
Ich weiß es nur, dass Amiga, das war ja sozusagen die Unterhaltungsabteilung der DDR-Schallplattenindustrie, dass die sozusagen wohl auch Materialprobleme oder was auch immer hatten. Also du konntest nicht einfach eine Platte aufnehmen und die haben schon sehr ausgesucht, wenn halt Leute eine gewisse Bekanntheit hatten, wenn es im Rundfunk gut lief, wie die dann dazu gekommen sind. Möglicherweise haben die das tatsächlich auch auf dem Saal gespielt. Das weiß ich nicht. Das geht doch aus dem, was ich so alles gelesen habe, nicht wirklich hervor.
Okay, spannend.
Das Ding war damit noch gar nicht ausgestanden. 2001, auf der Welle von Ostalgie und Ostrock, haben die das Album nochmal aufgenommen.
Oh, das ganze Album. Okay.
Die haben das sozusagen nochmal, also ich will jetzt gar nicht sagen, alter Wein in neuen Schläuchen. Es war das alte Stück, aber die haben es einfach mit den neuen Mitteln, die ihnen da zur Verfügung standen, technisch und vielleicht auch mit einer neuen Draufsicht halt, weil ja auch die Musik sich weiterentwickelt hat, nochmal aufgenommen.
Ja, ja. Also da hat sich dann musikalisch und vielleicht auch textlich nochmal was deutlich verändert, oder?
Nee, textlich fast gar nicht. Also gar nicht so, dass es dir auffällt. Musikalisch sehr, finde ich. Es ist einfach so ein bisschen eine andere Herangehensweise. Es ist gar nicht so, dass die es jetzt nochmal, also die haben sich nicht verraten damit. Aber es klingt halt einfach, naja, so 25 Jahre später halt.
Ja, ja, ja. Das ist spannend.
Und es gibt noch eine vierte Version, weil alle guten Dinge sind vier, oder wie das heißt, von 2018. Da haben sie noch mal eine aufgenommen zum Jubiläum, zum 40-Jährigen quasi.
Okay.
Da war Reinhard Fissler schon tot. Die haben seit 2012 einen neuen Sänger, einen relativ jungen Menschen. Manuel Schmid heißt der, der sich da sehr engagiert hat, auch eingefügt hat, der selber auch Keyboards spielt,
okay,
selber auch eigenständiger Musiker gewesen ist. Und der ist so ein bisschen eine Brücke so, ja, zwischen den Zeiten, also zwischen heute und aber halt auch den progressiven Anfängen.
Ja, ja, ja.
Mit dem haben sie es nochmal aufgenommen und mit Gunter Emmerlich als Sprecher.
Okay, krass.
Konnte man sich da vielleicht auch leisten damals.
Okay.
Ich würde dir die Flucht jetzt gerne nochmal vorspielen.
Na dann los. Welche Version?
Dann aber in der Neufassung von 2001, weil ich finde, die ist tatsächlich interessanter als die 18er
ja.
Variante und ich würde gerne mal gucken, was du da so raushörst.
Ja, super spannend. Ich freue mich drauf.
Was meinst du, was hat die Zeit mit der Musik gemacht?
Also, ich habe den Eindruck, dass die Zeit gar nicht so viel gemacht hat mit der Musik, aber mit der Aufnahme. Also, ich hatte vor allem den Eindruck, dass das Schlagzeug viel prägnanter jetzt zu hören ist.
Mhm.
Wahrscheinlich haben sie einfach die Möglichkeit gehabt, mehr Mikrofone zu benutzen und viel mehr Detail aufzunehmen. Und das hat dem Ganzen irgendwie deutlich mehr Tiefe gegeben.
Mhm.
Und beim Orchester das Gleiche, also da, während man bei der ersten Aufnahme, habe ich das Gefühl, da ist das alles so irgendwie so ein, es trägt es zwar zur Textur bei, aber ist jetzt irgendwie nicht so fein rauszuhören und gerade im mittleren Teil, da ist ja so ein bisschen so ein Frage-Antwort-Spiel, ne? Also ich weiß nicht, ob das die Klarinetten sind oder irgendwas, was da spielt und das ist viel, viel klarer zu hören, finde ich. Und das Einzige, was mir aufgefallen ist, wo ich nicht weiß, ob es vorher gar nicht da war, aber was den Charakter deutlich verändert hat, ist vor allem am Anfang der Bass. Der ist in dieser zweiten Aufnahme sehr viel prägnanter zu hören und hat so in Kombination mit der Orgel macht er das Ganze ein bisschen dunkler und dramatischer. Und das war in der ersten Aufnahme nicht so. Das war so mein Eindruck.
Ich sehe das auch so, dass das einfach nur die Instrumente viel, viel besser einzeln raushört, dass das Schlagzeug präsenter ist. Ich glaube, vom Spielen her, klar, spielen sie es ein bisschen anders oder beziehungsweise vielleicht benutzen sie auch andere Möglichkeiten an den Tasteninstrumenten. Also das finde ich, das ist noch ein bisschen verspielter. Bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich das brauche.
Ich würde aber auch sagen, also in meiner persönlichen Wahrnehmung nicht so zum Positiven. Also es ist nicht experimenteller geworden, was ich eigentlich vielleicht erwartet hätte, dass man sagt, okay, jetzt haben wir neue Möglichkeiten, jetzt können wir das und vielleicht auch ein Publikum, was offener dafür ist, also vielleicht ist es nicht mehr ein reines Unterhaltungskonzept, jetzt können wir ein bisschen mehr ins Experimentelle gehen, aber offenbar ist das nicht passiert.
Vielleicht hatten sie das Publikum eben gerade nicht mehr gehabt. Vielleicht hat das Publikum einfach was anderes erwartet, nämlich eher so eingängige Rocksongs, Balladen, die sie ja durchaus auch im Programm haben. Und ich glaube, dass die heute längst nicht mehr von allen Leuten als Rockband gesehen werden.
Ja, okay. Also sie haben auch eine Erwartungshaltung gehabt, die das vielleicht ein bisschen unterstützt, dass es nicht so experimentell sein soll.
Naja, das ist jetzt auch nur meine Vermutung. Da müsste man mal jemanden fragen, der dabei gewesen ist. Aber ich würde es so einschätzen, dass einfach diese Prog-Rock-Zeit, glaube ich, also dieser klassische Prog auch vorbei gewesen ist. Das ist toll, dass das Stück noch lebt und es ist toll, dass sie das noch zweimal aufgenommen haben. Aber das Publikum ist, glaube ich, kleiner geworden für sowas.
Ja, naja, gut, aber trotzdem, also ich meine, ich finde es interessant, dass sie trotzdem ein ganzes Album zweimal nochmal neu aufgenommen haben.
Also es ist über das Buschfunk-Label vertrieben worden. Ich glaube, die machen schon auch so ganz gerne so Sachen und wissen sowas zu schätzen. Und also es gibt auf alle Fälle im Publikum, also die wird ja auch so in Brockkreisen, wird ja die Weißes Gold auch sehr in den Himmel gehoben als eines der besten Brock-Alben aus der DDR. Okay. Und auch nicht zu Unrecht. Also das ist rund, das Stück. Ich höre die wirklich gerne an.
Cool.
Ich gehe mal zur nächsten Band, damit wir heute fertschwören, sag ich mal.
Ja. Als ob es ja ums Fertigwerden gehen würde.
Die nächste Band, da muss ich zugeben, fremdlich am meisten mit, das ist Elektra, weil das ist ganz schön pathetisch.
Mhm.
Das ist ein bisschen ein anderes Setting, also Meisen, ne, so ein bisschen dieses proletarischere. Elektra kommt aus Dresden, die ist 69 gegründet worden und zwar von Studenten der Musikhochschule.
Aber das heißt jetzt erstmal nicht, dass es schlecht sein muss. Also könnt ihr auch so
musikalisch nicht schlecht. Es ist nur so ein bisschen eine andere Stoßrichtung. Also man muss eins sagen, die Musikhochschule in Dresden, ich habe selber Bekannte, die dort gewesen sind, die hatten eine große Offenheit gegenüber Jazz gehabt. Die Leute sind gut ausgebildet worden, was Arrangements angeht. Die musikalischen Fertigkeiten, auch der theoretische Unterbau, das war, glaube ich, schon eine gute Ausbildung gewesen. Aber das Dresdner Publikum ist ja schon auch immer ein bisschen elitär gewesen. Ne? Das, glaube ich, das hat man Elektra auch rausgehört. Die haben, das war eher eine Art Rockband gewesen. Also die kamen schon sehr aus dem Jazz, aus der klassischen Musik. Und das zweite Album, was die gemacht haben, das nannte sich auch Adaptionen. Also das war so dieser ganz große Klassiker, wie es auch Emerson, Lake and Palmer mit Pictures at an Exhibition gemacht hat. Die haben klassische Titel neu vertont.
Okay.
Das ganze Album, und das war auch wirklich gut.
Ja.
Es ist wirklich gut zu hören, es ist sehr interessant. Auch die kamen da ein bisschen spät zu der ganzen Geschichte, aber so war es halt in der DDR gewesen. Das ist von 1986. Und die haben dort eine Menge Leute mit reingenommen. Also ein paar leichte Sachen. Aram Khachaturian, der Säbeltanz, den da kannst du nicht falsch machen. Das ist ja schon Rock'n'Roll, finde ich.
Aber erstens kenne ich sie nicht und zweitens würde mich jetzt mal interessieren, also in welche Richtung geht es, wenn du jetzt sagst Art Rock, geht es jetzt darum, klassische Stücke für, also tanzbar zu kriegen, oder ist es schon was Experimentelles?
Es ging schon eher in die durchdachte Richtung, es war auch so ein bisschen auf Bombast gebügelt, eher in diese Richtung.
Cool.
Ja. Aber nicht tanzbar.
Alles klar,
bisschen Kunst.
Gut.
Also da hast du halt den Säbeltanz mit dabei, den türkischen Marsch von Mozart, du hast was von Bach mit dabei. Und was ich da jetzt vorspiele, weil man das auch kennt, von Edward Grieg in der Halle des Bergkönigs.
Okay, schön, ich freue mich.
dazu. War das experimentell?
Nö, aber ich sehe, wo das hinführen könnte. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, ja, das ist ein bisschen spät, wie du das schon so gesagt hast. Aber, also wenn ich das jetzt in 86 verorte, dann...
Nee, 76.
Ach, 76, okay. Aber trotzdem habe ich so den Eindruck, das könnte experimentell werden oder da könnte man experimentell abbiegen, wenn man das wollte. Und so ist es zwar interessant und nicht langweilig und technisch vor allem sehr gut. Also ich finde, man hört das, dass das eine sehr gute Aufnahme ist und dass das musikalisch, also dass da Leute am Werk sind, die wirklich wissen, was sie tun. Also Qualität ist wirklich gut. Für mich persönlich halt nicht so interessant, weil es nicht wirklich ausbricht aus irgendwelchen Normen. Und deswegen würde mich mal interessieren, was das so das typische Publikum auch zu DDR-Zeiten war. Weil wenn du jetzt gesagt hast, okay, Sternkombo Meißner hat eher dann so auf Tanzveranstaltungen gespielt. Das ist ja was, was eher dann, ich sag mal in Anführungsstrichen, in einem Konzertsaal stattfindet. Aber hat das denn einen Platz gehabt zwischen rein klassischen Konzerten und Unterhaltungsmusik? Hat es diesen Zwischenraum da gegeben?
Also diese Adaptionen, das war auch eine einmalige Geschichte gewesen. Die sind so in der Form, haben die nicht weitergemacht.
Okay.
Von daher weiß ich gar nicht, ob und wo sie es gespielt haben, aber die sind dann mit ihren nächsten Platten dann drei, beziehungsweise dann kam auch ein Konzeptalbum, die Sixtinische Madonna, da ging es schon wieder schwer in, also mit Gesang, halt eher das, was man auch auf dem Saal spielen kann oder vielleicht so an einem lauen Sommerabend irgendwie in einem Burgambiente. So okay. Könnte ich mir das am ehesten noch vorstellen.
Okay. Aber du hast jetzt, also ich meine, ab von Sternkombo Meißen hast du, kannst du vielleicht einordnen, was so die, ich sag mal, Konzertlandschaft oder diese Live-Musiklandschaft in der DDR, was die so für Aspekte hatte, ob die eben so diese Zwischenbereiche auch kannte oder war das so sehr stark in entweder Unterhaltung oder, ich sag mal, in Anführungsstrichen Hochkultur?
Naja, ich muss zugeben, so alt bin ich auch noch, ne?
Das wollte ich damit nicht sagen.
Ich habe es also live nicht miterlebt. Ne? Ich habe tatsächlich kurz nach der Wende erst angefangen, auf den Saal zu gehen. Naja, es gab schon so unterschiedlich. Es gab diese Studentenclubs, die ich dann auch nach der Wende noch kennengelernt habe, wo ja auch so eher so ein jazzaffines Publikum auch hingegangen ist oder so ein Bluespublikum auf irgendwelchen Sälen, die dann auch tendenziell offener gewesen sind für alles Mögliche und Unmögliche. Da waren ja dann auch eher so Bands wie Renft oder so vielleicht eher noch gefragt und anerkannt.
Okay.
Ich glaube, das Ding ist auch, dass die Leute vielleicht auch eher bereit gewesen sind, zur Live-Musik zu gehen. Unter dem Motto, mal gucken, was es gibt. Und man hat sich da dann vielleicht dann auch ganz gut vergnügt, auch bei einer DDR-Band, als dass man halt irgendwelche Platten gekauft hat.
Hat dann eine Band wie Elektra oder Sternkombo Meißen, waren das Berufsmusiker und die sind dann eben, ich sag mal in Anführungsstrichen, getourt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das waren Berufsmusiker. Man hat die auch immer mal wieder im Fernsehen gesehen. Es gab auch Touren, ins Ausland. Also es gab Touren ins sozialistische Ausland, da erzähle ich dir dann bei Lift nochmal was dazu. Und es gab auch Touren ins nicht-sozialistische Ausland, die nannte man dann Reisekader. Da musste man dann sozusagen der Partei auch genehm sein. Dazu gehörten Pudis und Karat zum Beispiel.
Okay, cool.
Ich wollte nur ganz kurz noch die Sache mit Elektra zu Ende bringen. Also die hatten einen Sänger, Manuel von Senden, der eine ausgebildete Stimme auch hatte, das hat man auch gehört. Und mit dem wurde es schon sehr, sehr pathetisch. Also eines der bekanntesten Lieder ist, glaube ich, Tritt ein in den Dom. Das ist aus dem Album Die Sixtinische Madonna, die sich halt um dieses Bild dreht, was auch so ein bisschen sehr spirituell ist. Das war mir immer alles zu dick aufgetragen, um ehrlich zu sein. Stimmlich ganz, ganz interessant auch, weil er halt wirklich eine sehr klare Stimme hat. Aber eigentlich zu schwülstig. Es hat sich dann in den 90er Jahren, da war er aber schon nicht mehr dabei gewesen bei Elektra, rausgestellt, dass er lange Jahre IM gewesen ist bei der Stasi. Das hat ihn nicht beliebter gemacht. der war dann Opernsänger irgendwo in Österreich. Das ist auch eine interessante Karriere. Ja, und Elektra hat sich 2015 aufgelöst. Aber damit aus dem Sachsen-Dreier kein Sachsen-Zweier geworden ist, ist dann Karussell eingestiegen aus Leipzig.
Okay.
Also die, das es gibt,
sagt mir gar nichts.
Das Dreiergespenst. Ja, es ist halt nicht deine Zeit, aber die, auch die Band hatte mit nie zuvor in Song, so einen Signature-Song gehabt, den, glaube ich, jeder Ossi Ü 45 kennt. Und schätzt. ich möchte dir aber, bevor wir Elektra endgültig zu Grabe tragen, schicke ich dir jetzt einen Link, weil ich möchte dir noch einen Schmankerl mit auf den Weg geben, was du schon noch mitnehmen solltest. Weil es ging nicht nur um Musik.
Hat das DDR-Fernsehen auch schon Musikvideos gekannt?
Ja.
Echt?
Ja, es ist vom gleichen Album. Hier steht Bach-Variationen drunter. Auf dem Album heißt es, glaube ich, Bach 75.
Okay.
Das ist ein Stück von, das hat die DEFA gedreht und die hatte eine ganze Reihe von, ja, so haben die das auch genannt, Disco-Filmen gedreht. Das ist Disco-Film 26 Elektra. Hast du es schon?
Ich hab's, genau, ich guck's mir an.
Dann weiß ich gar nicht, ob wir das jetzt irgendwie noch zu Gehör bringen, weil es ist jetzt musikalisch, wie gesagt, es wird dem nichts Neues hinzufügen, aber ich möchte, dass du es einfach siehst.
Ich guck's mir an, genau. Okay.
Möchtest du uns an deinen Gedanken teilhaben lassen?
Auf jeden Fall. Mein erster Gedanke war, und das muss ich vielleicht gleich ein bisschen erläutern, aber der erste Gedanke war Slipknot für Arme.
Also, und für sehr, sehr Zeitige.
Wir sehen in dem Video irgendwie eine Band, die kommt erst auf so einem Floß daher gepaddelt über irgendeinen Fluss darüber und die haben so lustige, ich würde sagen, aus Pappmaché gebastelte Masken auf, die ganz weiß sind und das hat mich irgendwie sehr stark an Slipknot erinnert. sie sind natürlich weder so laut noch so aggressiv wie Slipknot. Eigentlich fand ich das ganz schön gefällig und mich hat das ein bisschen gestresst, weil, also das sieht so aus, als ist das so ein, weiß nicht, so ein DDR-Märchen, wo dann irgendwie so eine Art Geschichtenerzähler dann noch rumhopst und irgendwie die Band versucht so ein bisschen zu kitzeln und zu nerven und am Ende verjagen sie ihn irgendwie. Und das hat irgendwie alles einen sehr gefälligen Charakter gemacht und ähnlich, wie ich das Gefühl bei diesen teilweise sehr bekannten DDR-Märchenfilmen habe, erzeugt das bei mir so ein Zwiespalt, so einerseits so was Verklärtes in die Vergangenheit gehendes und dann auch so ein alles in Ordnung Gefühl erzeugen. Genau, und mit dem Hintergrundwissen, dass das in der DDR und der DDR-Alltag ja bei weitem nicht so war. So das, also hat bei mir persönlich so ein bisschen ein ungutes Gefühl erzeugt. Es kann natürlich sein, dass die in ihren Texten, das weiß ich jetzt nicht, möchte ich auch gar nicht einschätzen, vielleicht sogar systemkritisch waren. Das musst du uns vielleicht nochmal ein bisschen einschätzen.
Also eher nicht. Also ich wäre jetzt auf das Wort gefällig an der Stelle gar nicht gekommen. Um ehrlich zu sein, für mich war es, glaube ich, eher das Wort bemüht, was mir da in den Sinn kam, als so auf Kunst getrillt irgendwie. Also dieser Mensch, der da quasi versucht, die Geschichte voranzutreiben, das war Eberhard Kube, der Großvater aller Pantomimen in der DDR. Also jetzt auch noch nicht mehr irgendwer, aber ich fürchte auch, es hat es am Ende nicht rausgerissen. Also wo ich halt wirklich zwischen Lachen und Schämen stecken geblieben bin, war eigentlich der zweite Teil dieses Vortrags, wo die Instrumente gegen Gebäckteile ausgetauscht werden und man dann irgendwie vom Brot abgebissen hat, statt Flöte zu spielen. Und
das fand ich auch ganz schräg.
Ich weiß auch nicht, was es mit dieser Riesenbrezel auf sich hatte.
Ja. Aber das meinte ich mit so ein bisschen gefällig. Also das sieht so ein bisschen aus wie, naja, wir zeigen euch hier mal eine nette Geschichte und die hat halt auch was zum Lachen und die hat halt auch irgendwie was ein bisschen Absurdes. Wir sind ein bisschen experimentell, aber nicht richtig experimentell, weil das wäre zu viel. Deswegen lacht doch hier einfach über das Brot und ja, hinterher ist vielleicht das, was hängen bleibt irgendwie, dass hinter die Idee so ein bisschen mit dem Brot rumgealbert haben.
Ja, aber die haben ja irgendwelche Riesenbrote und Megabrezeln gebacken, um dann irgendwie zu tun, als wäre das ein Instrument. Also mir erschließt sich das alles irgendwie gar nicht. Aber es war wohl tatsächlich so, dass da sich gewisse Regisseure so ein bisschen betun konnten. Und das war als Clip gedacht, als Musik für junge Leute, als manchmal auch so Intermezzi, manchmal auch so fürs Kino. Also das war schon irgendwie jetzt nicht nur so, dass es mal irgendeine Studie gemacht hat und das ist dann im Archiv, also es ist im Archiv, im DEFA-Archiv und es gibt, das habe ich jetzt während meiner Recherchen mitgekriegt, an der Universität von Massachusetts auch ein DEFA-Archiv, wo du das alles also
Okay.
gegen Geld abrufen kannst.
Okay. Naja, also
Irre,
ich.
verstehe ich nicht.
Ja, gut, das ist Forschungsgegenstand, das kann ich schon verstehen. Aber das ist in der Zeit, also wie gesagt, für mich wirkt es so, als wäre das in der Zeit eben so eine Unterhaltung gewesen, wie du sagst, so als kurzer Zwischenspiel. Und dann bleibt dir vielleicht in Erinnerung, ach ja, die haben da so ein bisschen mit dem Riesenbrot rumgealbert. Mensch, das ist ja außergewöhnlich. Das macht man doch gar nicht, oder? Also, das hat halt schon so einen Moment, so wir tun mal so ein bisschen experimentell und wir spielen mal hier so ein bisschen, wir dürfen auch mal was ausprobieren. Aber eigentlich trauen wir uns nicht wirklich was zusammen, weil diese Musik ist ja trotzdem so, das plätschert so dahin. Na, da gibt es zwar mal irgendwie ein, zwei Stellen, wo vielleicht mal was probiert wird, gerade gegen Ende. Aber ja, es driftet ja jetzt nicht ab. Also, ich habe mir vorgestellt, weil, in welche Richtung könnte das denn gehen? Auch bei dem Song davor. Und ich meine, wenn du da eine experimentelle Band hättest, die da ein richtiges Interesse hat oder die Freiheit, die könnte ja von so einem klassischen Stück und von so einer Adaption kommend völlig ausarten in irgendeine Richtung. Also sei es jetzt elektronisch noch weiter experimentell verzweigt werden oder dann vom Rock her kommend irgendwie mit verzerrten Gitarren oder irgendwas was machen. Aber es ist ja alles sehr harmonisch. Da sind ja keine harschen Töne dabei und da gibt es kein. Auch der Rhythmus wird nie unterbrochen, sondern das fließt alles so dahin. Und also mich persönlich, aber ist jetzt was völlig Subjektives, mich lullt das so ein. Und da zählt auch dieses Video dazu.
Ich glaube, das Problem ist tatsächlich mit der DDR-Musik, dass die halt gefällig sein musste, weil du ja nicht selber als Musikerin entschieden hast, ob du probieren willst, davon zu leben oder nicht, weil du brauchtest ja sozusagen diese Auftrittsgenehmigung, ne, so eine Einstufung, wo festgelegt wurde, was du an Geld verlangen kannst, auch für deine Kunst. Und du warst ja auch darauf angewiesen, dass die Konzert- und Gastspieldirektion, was ja sozusagen die Agenturen gewesen sind, dass die dich irgendwo eingesetzt haben. Das heißt, es waren immer irgendwelche Leute da, die dich begutachtet und bekrittelt haben, die dich leiden können mussten, damit du deine Mucken kriegst.
Ja, ich
Und deswegen war
verstehe
das
das
halt
schon.
alles so gefällig, weil diese Leute waren halt keine Leute, die gesagt haben, macht mal was Wildes, wir finden das geil,
Ja,
Hauptsache
ja.
Kunst.
Nee, ich verstehe das schon, dass es da Randbedingungen gab. Und gleichzeitig mit dem Blick auf so Sachen, die wir auch schon besprochen haben, wie eben AG Geiger, hat es ja schon daneben auch, oder der Expander des Fortschritts oder das Freie Orchester sind ja auch so Formationen, die es trotzdem gegeben hat, die an den Rändern experimentelle Musik gemacht haben.
Ja, aber die hatten alle einen Brotberuf gehabt, ne?
Ja. Also verstehe es schon, dass es da gewisse Randbedingungen gab, aber ich habe trotzdem das
Ich
Gefühl,
glaube auch,
es muss ja nicht
dass
so sein, ne?
in der DDR, glaube ich, die experimentelleren, die gewagteren Sachen dort stattgefunden haben, wo es nicht der Beruf dran hing.
Ja. Und die hatten dann eine
Sondern,
Einstufung als Volkskunstkollektiv.
genau. Als Volkskunstkollektiv kannst du sowas machen. Kannst du dir eine Papptüte auf den Kopf setzen und über die Bühne steigen und sagen, ich möchte ein Kaufhaus sein. Das ist völlig in Ordnung, finde
Ja,
ich.
sehr schön.
Gehen wir mal weg von Elektra, gehen wir mal hin zu Lift.
Okay.
Die sind hervorgegangen aus dem Dresden Septett 1973. Die haben sich so eingeordnet, so ein bisschen Blues, Soul, Gospel, was ja zu DDR-Zeiten bis zum Ende immer ganz gut ging und die haben sich auch Richtung Art Rock, Jazz Rock orientiert. Die hatten eine erste Platte, die hieß Lift. die war noch so ein bisschen folkig gewesen mit Titeln, wo ich sage, die Sinn waren eigentlich okay, aber ja, textlich manchmal ganz schön schwierig. Also okay, bis ins Alberne rein. Und dann haben die 1977 eine Platte rausgebracht, die hieß Meeresfahrt. Und da war, glaube ich, kein Titel drauf, den du nicht heute noch spielen kannst.
Okay, das klingt spannend.
Ich habe ja gesagt, es hat so jede Band so ihren Signature-Song, und bei Lift ist er auf der Platte. Der heißt Nach Süden. Ich weiß gar nicht, ob dir das mal untergekommen ist.
Ich vermute, du wirst ihn nicht spielen heute, deswegen kann ich es dir jetzt nicht so beantworten. Also ich könnte es nicht aus dem Kopf raus sagen, dass ich das Gefühl habe, habe ich auf jeden Fall schon mal gehört.
So ein ganz typisches DDR-Ding halt. Vögel ziehen in den Süden, die wollen die Sonne sehen, und ich wollte da auch hin, und hinterm Haus ist dann aber gleich schon der erste Schnee gefallen. Also diese Metaphernfülle.
Also
trotzdem poetisch, ohne peinlich zu sein. Da auf der Platte ist es, glaube ich, tatsächlich geglückt.
Okay.
Ich möchte dir ein anderes Stück vorspielen von der Platte. Das heißt Die Tagesreise. Und das ist auch sehr poetisch. Da geht es nicht darum, mal einen Tag lang wegzufahren und wiederzukommen.
Ich wollte gerade fragen, ist das die Busreise ins sozialistische Ausland? Oder?
Nee. Das ist tatsächlich ein Song, da geht's halt so in eine Rückschau auf den Tag. Was hat der Tag gebracht? Was habe ich damit angestellt? Habe ich was Gutes damit angestellt oder nicht?
Ja.
Das ist ein Cover von ein Song, den hat einer der zur damaligen Zeit Bandmitglieder, nämlich Michael Heubach, geschrieben. Der Text stammt von einem Redakteur aus dem Norden, über den habe ich nicht viel rausgekriegt. Io Schaffer, der hat wohl einige Liedtexte geschrieben, also auch wieder ein professioneller Schreiber.
Weil du sagst Cover, also hat er den Text für eine andere Band geschrieben?
Ja, Entschuldigung, das habe ich an der Stelle jetzt vergessen, genau. Die Horst Krüger Band hatte das zuerst gespielt.
Okay, wer kennt sie nicht?
Wer kennt sie nicht, genau. Die Horst Krüger Band hatte das gespielt, schon als brockiges Stück. Und Lift hat es nochmal ein bisschen runtergemacht, finde ich, aber sehr schön passig mit einem längeren musikalischen Teil in der Mitte. Das sind jetzt 8,5 Minuten. Ich habe seit 3 Wochen einen Ohrwurm.
Alles
klar. Ich freue mich drauf.
Na, los geht's. Also, ich glaube, einen Ohrwurm kriege ich nicht direkt. Aber interessant fand ich es trotzdem sehr. Besonders diesen Mittelteil. Also ich habe am Anfang habe ich sehr stark das Gefühl gehabt, oh, das ist jetzt wieder so ein typischer Ostrock-Song. Also ich habe so eine, ich verbinde vor allem diesen Gesang oder eine typische Art des Gesangs mit Ostrock. Und der ist eben dieser pathetische. Naja, ich weiß gar nicht, wie der technische Begriff richtig ist. Da müsste uns mal jemand von den HörerInnen weiterhelfen. Diese Mischung aus nicht ganz Singen, aber auch nicht ganz Sprechgesang sein. Also so ein komisches Dazwischensein mit so einer melancholischen Stimmung. Das verbinde ich sehr mit dem Ostrock. Und das hatte ich hier am Anfang stark, dieses Gefühl. Und dann später in diesem Mittelteil wurde es aber wirklich interessant. Und da habe ich gedacht, oh, also hier hätten die was machen können. Ne? Also wenn man sich von diesem Punkt aus weiterentwickelt, da kann man wirklich sehr schön experimentell werden, auch stimmlich experimentell werden. Ja, das ist so ein bisschen mein Eindruck.
Ja, das hatten wir ja besprochen, dass mit diesem experimentell werden, das halt nicht funktioniert hat, wenn man von der Musik leben wollte. Und Das war bei Lift der Fall gewesen. Ich finde es auch schade. Also ich glaube, das war tatsächlich eine richtig, richtig gute Platte. Die Titel sind alle unterschiedlich. Die sind auch alle eher getragen und melancholisch. Also Melancholie konnte man einfach richtig gut im Osten. Ne? Hatten doch nichts, außer die Sehnsucht, wo anders hin sie gehen.
Das verstehe ich auch. Also ich möchte es auch nicht so verstanden wissen, dass ich das jetzt komplett ablehne.
Nee, aber ich gebe dir ja recht. Also ich glaube, dann kann man es wirklich gut erkennen.
Und eben auch musikalisch, also der Gesang ist das eine, was so prägnant ist, aber auch musikalisch bleibt es halt sehr stark in so einem engen Rahmen. Man kann quasi, also vor allem in diesem Anfangs- und Endteil hatte ich das Gefühl, kann man sehr stark spüren, da gibt es rechts und links starke Grenzen, da gibt es nicht viel, um auszubrechen. Ne? Da sind halt irgendwie, also qualitativ ist es alles gut und es ist auch gut aufgenommen. Also das, wie gesagt, ist jetzt nicht so, dass das irgendwie dilettantisch wäre. Aber es fehlt so ein bisschen die Würze, finde ich.
Das ist gut ausgedrückt. Also ich muss zugeben, dass mir das tatsächlich lieber ist als so dieser West-Schlager-Scheiß, der ja auch mit überschaubaren Mitteln auskommt, aber mir einfach nur auf die Ketten geht. Da ist mir das tatsächlich lieber. Und es gibt so Zeiten, wo ich das Album wirklich gerne höre, weil es fährt einen so ein bisschen runter.
Ja, also wie gesagt, ich möchte es nicht pauschal irgendwie verurteilen oder so. Das ist so meine ganz persönliche Meinung. Und ich denke trotzdem, dass es musikalisch qualitativ eine gute Arbeit ist, auch wenn es jetzt nicht mein persönlicher Favorit wird.
Wir haben ja gesehen, wie es mit Stern Meisen weitergegangen ist. Die hatten dann so überschaubare Erfolge gehabt. Elektra war bekannt, aber auch nicht herausragend gewesen, und bei Lift wissen wir nicht, wie es hätte werden können, weil Lift war 1978 auf einer Tournee durch Polen und auf dem Rückweg sind 3 Mitglieder in einen Autounfall verwickelt worden, 2 sind gestorben.
Okay, das war der, tragisch.
Das war der Sänger gewesen und der Bassist. Das hat, glaube ich, erstens mal die Band getroffen.
Ja.
Okay. Menschlich und aber halt auch musikalisch. Es ist auch ein sehr bekannter Titel. Am Abend mancher Tage heißt der Titel. Der ist quasi daraus entstanden, dass die Bandmitglieder gesagt haben, irgendwie kann es passieren, dass du einen Tag normal anfängst und am Abend ist alles anders.
Klar, ja.
Da weiß man nicht, ob das eventuell nicht auch irgendwie so ein Ding gewesen ist.
Aber
am Ende haben sich alle Bands in eine gefällige Richtung entwickelt.
Aber das ist ein interessanter Punkt, den ich gerne nochmal ansprechen möchte. Also die Frage Nummer 1, offenbar hat sich Lift dann nicht aufgelöst, sondern sie haben dann irgendwie weiter existiert. Und meine zweite Frage wäre, du hast vorhin von diesem Sachsen-Dreier gesprochen. Also ich sag's jetzt mal platt, von der Reunion nach der Wende oder von dem Spielen in den späten 90ern, frühen 2000ern.
Naja, so ein wieder auflebender DDR-Rockmusiker.
Haben alle diese Bands auch nochmal neues Material nach der Wiedervereinigung produziert oder haben die eigentlich mehr oder weniger von den alten Aufnahmen gelebt? Also gibt es moderne, neu geschriebene Songs und wenn ja, wie klingen die? Also in welche Richtung? Weil dann hatten sie auf einmal ein paar Beschränkungen, die wir jetzt gerade besprochen haben, nicht mehr. Und dann wäre es ja interessant, ob sie sich davon irgendwie nochmal entwickelt haben.
Also sowohl Lift als auch Elektra haben ihr letztes Studioalbum 1987 veröffentlicht. Elektra hat dann im Prinzip komplett von den alten Dingern gelebt, Lift eigentlich auch. Also ich habe jetzt gelesen, dass die nochmal eine EP rausgebracht haben. Ich meine 2020, habe ich aber nicht gehört.
Aber es gibt jetzt nicht nochmal irgendwie einen großen, also nochmal 5 Alben oder so, die nach der Wiedervereinigung stattgefunden hätten, sondern eigentlich war deren Schaffensperiode dann vorbei.
Es gab nochmal so ein paar Live-Aufnahmen tatsächlich, aber ansonsten reisen die mit dem durch die Gegend, was die halt in den 60er, 70er, 80ern geschaffen haben.
Ja.
Bei Lift ist es auch so, also die spielen auch diese Sachen noch, Tagesreise oder auch Meeresfahrt, ist wohl da immer noch mit dabei, aber halt dann auch in einer gefälligeren Variante. Mhm. Die einzige Band, die sich da tatsächlich unterscheidet, ist Sternkombo Meisen. Okay. Ich hatte es ja vorhin gesagt, die haben mit Manuel Schmid einen neuen Sänger und die bringen auch noch Sachen heraus. Die haben, ich glaube, 24 ein größeres, komplexes Stück auch gemacht, die Himmelsscheibe von Nebra. Mhm. Also die gehen da auch wieder so ein Stückchen zurück zu diesen Geschichten erzählen oder halt komplexe Sachen machen. Das hat nicht ganz die Qualität, aber ich finde es schön, dass das in der Welt ist.
Ja, ja.
Und dass eine Band sich auch auf diese Weise quasi auf ihre alten Stärken besinnt.
Aber weil wir das jetzt bei den beiden anderen Bands hatten, dass sie dann quasi ihre Schaffensperiode dann schon zu Ende war, kennst du da Gründe, warum vor allem dieser Umbruch nicht dazu geführt hat, dass es da irgendwie eine neue Motivation gab oder eine andere Motivation gab, nochmal ja, künstlerisch tätig zu sein?
Ich denke mal, die Nachfrage nach DDR-Musik war halt auch auf das DDR-Gebiet begrenzt. Ich habe es irgendwo gelesen, dass in den 2010er Jahren Jan Meisen das erste Westkonzert gegeben hat. Also das Interesse war einfach nicht da gewesen. Und ich glaube, auch auf Ostseite liefen halt so diese ganzen Geschichten, die man schon kannte, einfach auch besser. Also vielleicht haben sie sich das so ausgerechnet, keine Ahnung. Ich glaube, Smokey oder Susi Quattro touren auch nur mit dem alten Kram durch die Gegend.
Ich will jetzt, würde jetzt kurz eine Band nennen, die weit weg ist von Ostrock, aber die auf jeden Fall da eine Inspiration hat und aber viele Jahre später auch auf dem Gebiet des ehemaligen DDR groß geworden ist und angefangen hat, Musik zu machen und sehr proggig und sehr experimentell ist. Und das ist die Band Polis aus Plauen. Mhm. Da hört man schon, dass die unter anderem neben vielen anderen Bands sicher einige dieser Ost-Prog-Bands als Einfluss hatten, aber die eben eine moderne Art und Weise mit ganz vielen anderen Einflüssen und ganz vielen anderen kulturellen und musikalischen Impulsen von außen eine ganz neue Art gefunden haben, Musik zu machen. Und das ist ja was, wo ich das Gefühl oder wo mein Gedanke war, okay, wenn jetzt so eine Situation ist, ich kann es selber, habe keine Erfahrung, aber wenn jetzt so eine Situation ist, ein krasser Umbruch und ich bin künstlerisch tätig, dass der Einfluss ja für mich sich ändert und dass ich damit dann nochmal losgehe und sage, okay, mit den neuen Möglichkeiten, was kann ich denn jetzt für eine Musik machen? Das hätte mich interessiert, ob es da, aber hat offenbar nicht so stattgefunden.
Naja, was man nicht vergessen darf, also ich kenne es jetzt nicht hautnah aus der Musikszene, aber aus einer anderen Künstlerszene, dass mit der Wende ja die Kunst auch erstmal eingebrochen ist, weil die Leute dafür kein Geld ausgegeben haben.
Okay. Ja.
Und halt auch ganz lange kein Geld ausgegeben haben und dann hat man sich erstmal nach Westen orientiert und fand, dass alles, was aus der DDR kam, nichts wert war. Und ich denke, dass das vielleicht auch eine Frage gewesen ist von finanziell Überleben. Zu sagen, okay, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, sozusagen mit den Eulenkamellen nochmal Geld zu verdienen, dann mache ich es im Zweifelsfall eher das, als dass ich gucke, ob ich nochmal einen Neuanfang starte, wenn ich nichts habe. Also ist auch jetzt nur geraten.
Ja,
und Polis, weißt du, auf der anderen Seite, die gibt es ja jetzt noch nicht so ewig lang.
Nee, ne? Deswegen sage ich ja, also das ist dann viel, viel später erst entstanden.
Die haben dann auch einen anderen Start gehabt, weil die sozusagen nicht hinterfragt wurden, ob sie eine Ostband sind oder nicht.
Also ich will über niemanden urteilen. Es gibt einfach, ne, wie du das auch sagst, es gibt sicher verschiedene Motivatoren. Es hat ja aber auch in diesem Bereich KünstlerInnen aus der DDR, vor allem aus dem Musikbereich, auch andere gegeben, die später dann, sei es jetzt Bands wie In Extremo, die im Mittelalterbereich unterwegs sind, die sind ja, haben ja eine alternative Musikgeschichte aus dem Osten irgendwie als Hintergrund. Genauso wie wir das in der Folge mit AG Geiger hatten, das sind ja auch viele KünstlerInnen aus diesem Umfeld dann in anderen Bereichen in der Musik groß geworden. Und so gibt es ja einige Beispiele aus diesem vor allem alternativen, experimentellen Bereich. Aber sicher ist da, spielen da auch die persönlichen Umstände jeder einzelnen Künstlerin auch eine Rolle.
Naja, ich denke, es gab ja ein paar DDR-Bands, die weitergemacht haben und auch weiter neue Sachen gemacht haben, aber es ist, glaube ich, wirklich überschaubar. Also bei Silly bis zum Tod von Tamara Danz war das so gewesen. Ich meine, gut, die gibt's auch heute noch, aber nimmst du die noch wahr? Bin gut, ich mir nicht ganz sicher, ne?
Hab die persönlich noch nie so wahrgenommen, weil es ist was anderes.
Ne, und City hat noch eine ganze Weile weitergemacht, aber auch viel mit den alten Sachen. Und Karat, dadurch, dass der Sohn von Herbert Dreilich dort quasi nochmal mehr oder minder frisches Blut reingebracht hat, lief das auch noch ein Stück. Aber dem Band ging es vorher auch schon gut.
Okay, ja. Ja, spannend.
Ich wollte nur mal damit gesagt haben, mit der letzten Stunde, oh Gott, es tut mir jetzt gerade ein bisschen weh, dass sozusagen, es war nicht alles schlecht. Es gab coole Musik in der DDR, aber man hat ja auch gemerkt, dass alles begrenzt wurde.
Also ich kann ganz ehrlich zugeben, ich habe mich von dieser Art Musik immer ferngehalten, weil das die wenigen Ausschnitte, die ich davon kenne, die haben bei mir immer so ein, also sowohl künstlerisch als auch in der Einordnung so ein bisschen ein Gefühl hinterlassen, dass ich mich da unwohl gefühlt habe. Mhm. Ich unterstütze das sehr, dass es qualitativ und musikalisch da interessante Sachen gibt, auch wenn es jetzt nicht so mein, es wird jetzt nicht mein Stück Kuchen, was ich gerne genieße, aber es ist trotzdem nicht uninteressant, da gebe ich dir völlig recht.
Was ich immer geschätzt habe, tatsächlich an einem Gutteil der DDR-Musik, dass die Texte hatten auf Deutsch, die nicht ganz doof gewesen sind. Also manchmal kraust ja ein Hund mit Samster Hit, wenn du so einen Liedtext hörst, ne, weil er wirklich an Banalität nicht zu überbieten ist. Und dadurch, dass man ja schon immer versucht hat, irgendwie nochmal eine zweite Ebene einzuziehen, also auch nicht immer, aber häufig, fand ich das immer ganz spannend, was da so solche Leute wie Kurt Demmler oder Jo Schaffer oder Gisela Steinecke, das sind, glaube ich, alles irgendwie schwierige Menschen. Ne? Auch Gisela Steinecke, die so sehr an der DDR festgehalten hat. Mm.
Aber da hätte ich inhaltlich nochmal eine Frage. Denkst du, das ist vor allem damit begründet, also diese Metaphern und diese Sprache, die in den Liedtexten benutzt wird, dass das automatisch eine Folge von Zensur und dem System ist?
Na, keine Ahnung. Ich glaube aber, dass Poesie einfach ein wunderbares Mittel ist, um Menschen sozusagen anzuregen und um Dinge unausgesprochen zu lassen, so dass jeder und jede selber daraus machen kann, was am besten passt. Ja, ich weiß es auch nicht. Du kannst den Leuten ja auch immer nur bis vor den Kopf gucken. Also für mich würde es so funktionieren, dass ich halt sage, eigentlich ist das Schöne ja an solchen Texten, sie wirken nicht banal und ich kann mir da noch irgendwie was draus nehmen, was halt für mich irgendwie stimmig ist.
Ja, also bin ich völlig bei dir. Ich habe bloß gleichzeitig noch dran gedacht, das andere Extrem ist ja, und da will ich jetzt nicht wieder diese Schlagersache aufmachen, sondern ich hätte jetzt den Punk als das andere Extrem aufgemacht, der mit sehr direkten, klaren Aussprachen von Empfindungen und Emotionen quasi so den Gegenpol bildet und der ja auch, also vor allem auch im Westen entstanden ist, weil es vielleicht das Gefühl gab, da ist so viel Unausgesprochenes und da ist so viel, ne, gerade im Schlager so viel schön Gefärbtes und da ist das ja eine sehr starke Gegenreaktion davon gewesen. Also irgendwie geht es in beide Richtungen. Ne?
Das Witzige ist, also an der Stelle fällt mir nur eine Punkband aus der DDR ein und das ist Sandu und die haben ja wieder so auch komplexe Texte, die sich ja auch jeder oder fast jeder Interpretation entziehen. Also da passt das schon wieder gar nicht. Ich weiß nicht, ob das auch ein DDR-Phänomen ist. Keine Ahnung. Wirklich nicht.
Müssen wir uns vielleicht nochmal im Detail anschauen. Ich bin nämlich mit der DDR-Punk-Szene auch überhaupt nicht gut bekannt.
Ich muss jetzt überlegen, ob ich mir Sandu noch irgendwo auf den Zettel schreibe.
Na schön. Sarah, war das schon so in etwa das, was du mir heute erzählen möchtest?
Das war der Dreier, den ich mit dir vorhatte, sozusagen, um auf diesen blöden Witz vom Anfang zurückzukommen.
Aber du merkst, ich lache trotzdem, also es hat mich nicht komplett verstört. Nee, ich danke dir sehr.
Na, das war auch nicht so gedacht und ich hätte es auch nicht erwartet, dass sich das verstört.
Nee, es ist für mich ein interessanter Einblick. Und es öffnet was ich mir selber so nicht geöffnet hätte. Also ich habe da schon, kann da schon zugeben, dass ich halt so eine Meinung zu Ostmusik hatte. Und das habe ich ja schon ein bisschen erklärt. Aber das war ein schöner Einblick in etwas, an das ich mich sonst selber nicht rangetastet hätte.
Naja, und das Schöne ist, du kannst ja deine Meinung über Ostmusik trotz allem behalten.
Genau, aber ich bin dir trotzdem sehr dankbar und habe es trotzdem mit sehr viel Neugier aufgesaugt.
Na dann, danke ich dir.
Ja, ich danke
wünsche dir eine schöne Tagesreise heute.
Ich danke dir vielmals und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Bis zum nächsten Mal.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.